Landsberger Allee, Weißenseer Weg. Achtung, abzweigende Linienführung. Letzte Haltestelle auf der Stammstrecke. Alte Försterei. Endhaltestelle, bitte aussteigen.
Kiek an, Nummer 163. Heute mal wieder aus der Sendezentrale in der Landsberger Allee. Ja, wie ihr hört, bin ich hier alleine. Jan Grobi hat beschlossen, doch in den Ruhestand zu gehen. Ganz oder? Alles aus. Genau. Er sitzt mir gegenüber. Hallo Jan Grobi.
Ja, hi Ralf. Wir beide sind alleine, ja, genau. Weil Patrick keine Zeit hat und
Vivian
will uns nicht anstecken. Da geht wohl gerade irgendwas rum, was nicht so schön ist. Und das denken wir, ist auch gut so, wenn es im Hause Vivian bleibt.
Genau.
Und nicht zu uns hier kommt.
Genau. In diesem Sinne sind wir heute in einer kleinen Zweierrunde und werden uns mal mit einigen Fragen befassen. Eine Frage habe ich am Anfang an euch und an dich. Wo warst du zum Valentinsfußballsamstag? Also manche waren ja in der Provinz, in Brandenburg unterwegs.
Heute ist ja erst Montag.
Ja, am Samstag. Manche waren am Samstag vielleicht in Hamburg, manche waren vielleicht in Freiburg.
Der alte Gag mit Dienstag zieht bei dir also nicht. Okay. Ich hasse amerikanische Feiertage. Ich war bei meinen Eltern.
Okay.
Tatsache, zu Freiburg-Zeiten und bin dann zur zweiten Halbzeit nach Hause. Und habe dann die zweite Halbzeit noch am Ticker verfolgt, um sie mir dann am Sonntag komplett anzugucken, das Spiel von unseren Frauen. Und das Spiel in Hamburg habe ich vom Streamingdienst verfolgt, beziehungsweise, ja. Nee, ich habe es mal im Fernsehen geguckt. Es war ja wirklich ein Fernsehanbieter, den ich genommen habe, nicht ein Streaminganbieter. Ich will mich als erstes erstmal entschuldigen. Eileen, so war das nicht gemeint. Ich hab nur gesagt, Wir müssen anfangen, das Bälleparadies aufzuhebeln und hab nicht gesagt, du darfst nicht weitermachen. Also um den Kontext zu schnüren, um 16 Uhr heute hat Aileen Pösel beschlossen, dass sie im Nachwuchsleistungszentrum nach der Saison tätig wird und da als Chefin fungiert und unsere Juniorinnen ausbildet. Und wir kriegen dann also in der nächsten Saison einen neuen Cheftrainer, eine neue Cheftrainerin.
Jetzt könnt ihr uns ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr euch wünscht. Gibt es denn Trainerinnen gerade auf dem Markt, die frei sind, die zu uns passen würden? Oder gibt es Trainer, die aktuell frei sind? Schreibt es uns einfach auf Insta oder auf Blue Sky, wenn ihr Lust habt, was eure Ideen sind. Ich meine, wir können jetzt nur vermuten oder gar nicht vermuten.
Wir brauchen ja nicht spekulieren. Also das ist, also, oder meinst du Mann oder Frau?
Ja, zum Beispiel.
Ja, also wenn es der Union-Kosmos wird, dann ist ja relativ viel Kapazität, was man so sieht, der aus dem Männerbereich kommen könnte. Und der ist dann mehr männlich dominiert. Allerdings haben wir natürlich mit Marie-Louise Ether eine hervorragend ausgebildete Fußballtrainerin, die sowohl Männer als auch Frauen trainieren kann und wir brauchen eigentlich gar nicht groß drüber nachdenken. Also ich will nicht spekulieren, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass Marie übernimmt.
Louis.
Marie-Louise?
Ja, ja.
Marie-Louis, okay. Louis,
ja.
Okay, ja.
Genau, also es wäre natürlich eine interne tolle Regelung. Also würde mir gefallen, zumal wir uns ja schon überzeugen konnten, wie sie in diesem Bereich unterwegs ist. Sie war ja nicht Assistenztrainerin, sie war ja für spezielle persönliche Aufgaben bei den Frauen zuständig, bei den Männern Cheftrainerin kurzzeitig mit
frag mich mal.
Ja, ich auch, mit Marco.
Marco, genau.
Und dann hört es auf an der Linie nach Bielitzers Kurzengagement.
Irgendwann mit R.
Ja, ja. Aber egal. Habt ihr Ideen, schreibt es uns, wie auch immer. Aber am Samstag war ja noch ein Spiel der Frauen.
Genau, das Spiel war interessant. Also Freiburg ist ja nun nicht irgendwie Fallobst in der Liga. Also in der Liga ist sowieso nicht Fallobst, haben wir ja gelernt. Aber Freiburg hat Ambitionen nach oben, muss man so sagen. Also die haben durchaus die Möglichkeit, noch in die Champions League-Ränge zu kommen, in Freiburg im Dreisamstadion. Spielen die Frauen, also ist auch ein schönes Stadion, war aber nur spärlich gefüllt, was ich so gesehen habe. Trotzdem musste da erstmal bestehen und wir haben, sag ich mal, gut bestanden. Also wir haben wenig bis gar nichts zugelassen, was die Freiburgerinnen so gezeigt haben. Die haben zwar ambitioniert gespielt, aber auch ideenlos irgendwo, hat jedenfalls der Reporter gemeint. Die erste Chance hatten sie gleich nach 6 Minuten, da schießen sie aus 20 Metern, da hat Kara Bösel sehr schön pariert. Soll ich gerne alleine machen oder willst du?
Nee, wir können ruhig zusammen. Meine, es gibt ja auch eine Veränderung zum vorangegangenen Spiel, wenn ich das noch im Kopf habe. Nicht viele Änderungen, aber mit Steinhardt und Reisner sind endlich wieder mal zwei Spielerinnen in der Anfangsformation, die wir uns ja ehrlich gesagt immer gewünscht haben, mal wieder von Anfang an zu sehen. Ansonsten ist es die gleiche Elf der Vorwoche. Ja. Und die haben ja losgelegt praktisch wie die Feuerwehr, fand ich.
Ja, also ich habe eigentlich erst mal nur auf die negativen Sachen geachtet, das muss ich ganz ehrlich gestehen, weil ich habe dann das Ergebnis gekannt natürlich, aber mir ist zum Beispiel in der 12. Minute aufgefallen, wir kriegen Einwurf am Strafraum der Freiburger. Und da spielt Anna Weiß den Ball einfach mal scharf zurück und will wahrscheinlich zu einer Unionerin spielen und leitet damit den Konter von Freiburg ein, der aber Gott sei Dank nicht wird. Das sind so Nuancen, die ich immer meine, wo ich sage, warum? Warum? Also dann, wenn dir nichts einfällt, schießt du den Ball einfach da wieder aus. Ja. Dann ist der da im Einwurf und wir sind komplett in der Struktur. Also Da verschenkt man immer viel, aber ist ja nicht, Gott sei Dank, nicht passiert. Ganz im Gegenteil, wir hatten dann nur 3 Minuten später in der 15. eine Ecke, die auch.
Man muss dazu sagen, die Freiburgerinnen machen es am Anfang gar nicht mal so schlecht. Die setzen uns ziemlich stark unter Druck und provozieren dadurch natürlich extreme, eben auch solche Fehler von Anna Weiß. Also man merkt am Anfang schon, dass Freiburg zu Hause spielt und da auch unbedingt das Spiel mit 3 Punkten beenden will. Wie immer brauchen wir eine Weile, um uns da anzupassen.
Und na, dann, so lange ja nicht.
Naja, 15 Minuten. Circa 12, bis zur 12. Minute hat es gedauert, glaube ich. Und dann.
Also war schon eine interessante Ecke, die mal wieder von Dina und Lisa komplett ausgeführt wurde, wo ich immer noch nicht verstehe, was der Sinn dahinter ist. Aber diesmal haben sie es mir gezeigt. Der Ball wird abgefälscht, landet ungefähr so bei 20 Metern direkt mittig vorm Strafraum und Anna zieht einfach mal, ja, also Tor des Monats verdächtig ab und der Ball landet im Prinzip im Dreieck unhaltbar. Schöne Tor.
Ja.
Also muss ich sagen, habe ich sofort toll gefunden, das Tor.
Ja, die Sportschau schreibt nicht ganz 20 Meter, es waren wohl 15.
Oh, das war schon vor dem Strafraum, glaube ich.
Naja.
War das im Strafraum? Nee, der Strafraum ist 16 Meter.
16 Meter? Naja, die haben geschrieben 15. Aber stimmt, es war außerhalb vom Strafraum, stimmt. Haben sie schlecht nachgemessen.
Ja, also Ticker sind auch nicht immer das, was sie immer waren. In der 31. macht Dina fast 2-0.
Das hätte sie eigentlich machen müssen.
Ja. Ja, im Prinzip ja. Muss man mal so sagen, eigentlich von der Chancenverwertung wirst du in Freiburg nicht viele Chancen haben. Und dann musst du die eben nutzen. Ja, das stimmt.
Und da sind wir wieder bei dem Problem, was die Damen aktuell haben. Es sieht alles ordentlich aus bis zum Strafraum und dann verlassen uns die Ideen.
Das fand ich diesmal besser. Also muss ich sagen, das Durchstecken war schon deutlich zu erkennen, dass man das wollte. In den Stimmen nach dem Spiel hat auch, wer hat nicht gesagt, weiß ich jetzt gar nicht, ich glaube Eileen Campbell hatte gesagt, wir wollen unsere Chancen besser nutzen, die wir haben, weil das sieht man ja, dass wir viele Chancen, sag mal, oder in den meisten Spielen viele Chancen haben und ja, und wie gesagt, das muss man nicht machen, wenn man die anderen alle macht, aber ja. wenn man die nicht macht, und das ist ja leider momentan so, dann muss man genau den machen. Ja, da gebe ich dir recht.
Und meine, es kam ja dann wieder, wir wurden ja dann zum, später dann wieder eines Besseren belehrt, wenn wir in Führung gehen, ist das immer ein Problem. Wir kassieren meistens am Ende dann immer noch
mal. Ja, aber das ist ja noch lange hin, bis dahin.
Ja, bis dahin dauert so eine
Weile. In der zweiten Halbzeit, gleich am Anfang, in 48. Das war, glaube ich, in den Highlights auch nicht zu sehen, fordert Freiburg einen Handelfmeter, weil Sammy Steuerwald den Ball gegen die Hand gekriegt haben soll im Strafraum. Aber sie steht mit beiden Armen im Prinzip gerade runterhängend im Strafraum und wird angeschossen, also verbreitert in keinster Weise ihre Körperfläche. Ja, ich weiß nicht mehr, ob der, also es ist auch schwer zu erkennen aus der Perspektive, ob der überhaupt an die Hand oder auf den, an den Arm gegangen ist, aber die Schiedsrichterin hat zu Recht da keinen Elfmeter gegeben und denke ich mal, das war auch richtig.
Ja, es gibt ja dann noch den Wechsel. Zu Recht
war richtig, ja.
Hannah also. Earnings kommt rein für Reisner in der 46. Und man merkt, dass unsere Damen mit einer Idee aus der Kabine gekommen sind, weil sie versuchen ja jetzt Frankfurt hinten festzusetzen, wo es dann jetzt zu einzelnen Chancen kommt. Also man hat gemerkt, sie kommen mit einem gewissen Engagement und wollen natürlich aus dem 1-0 in 2-0 machen, was ja bis dato nicht geklappt hat.
Ja, und das ist das, was ich ja vorige Woche kritisiert habe. Ich finde ja gerade dieses 1-0 verwalten viel wichtiger als 2-0 zu machen, obwohl es sicherlich wichtig ist, dass man nachlegt. Aber vielleicht nicht in einem Spiel, wo man eigentlich krasser Außenseiter ist und auch noch auswärts spielt, sondern eher in den Heimspielen, wie zum Beispiel gegen Jena. Da hätte man natürlich durchaus, sag ich mal, kann man seine Führung auch mal ausnutzen, aber gegen Jena haben wir ja nicht geführt.
Nee.
Ja, also da, und da musst du musst auch mal mit was zufrieden sein. Also man muss nicht immer unbedingt sagen, jetzt vor das Risiko gehen. Und haben wir diesmal wirklich nicht gemacht. Also fand's gut. In der 66. hat Dina wieder die Chance. Dina läuft diesmal nicht ganz so weit vor Tor, also schießt mehr von der Strafraumgrenze, weil sie noch eine Gegenspielerin neben sich hat, aber war schon mal so wieder so ein
Steckpass von Campbell.
So ein Steckpass, genau, der gut ankam. In der 71. Da hat Oschi da den Ball erobert und flankt ins Zentrum, wo Sophie Weidauer steht. Und die dreht sich um ihre eigene Achse, schießt, aber irgendwie ohne Fortune. Also der Ball geht ein bisschen hoch, also er springt ihr vom Fuß irgendwie. Schade eigentlich, da haben zwei, drei Freiburgerinnen drum gestanden, aber irgendwie hätten sie nicht eingreifen können. Und ja, 85. Minute, das meintest du, ne, mit dem...
Ja.
Da sag ich mal, da spielt eine Freiburgerin den Ball durch zu Svenja Firmly und die darf den Ball annehmen. Das ist eigentlich, glaube ich, der Fehler. Genau. Ja, die darf den Ball ungehindert abnehmen, obwohl drei Unioner rumstehen, zwei unmittelbar sogar, und darf dann auch noch schießen. Und auch Kara Bösel sieht dann nicht so souverän aus. Also ich glaube, dass das der schwer zu halten ist, aber der ist haltbar.
Ja, sie sieht ihn ziemlich spät.
Sie sieht ihn ziemlich spät und sie muss auch damit nicht rechnen. Und ja.
Er ist... Eine Berliner Zeitung hat die These aufgestellt, haben die Damen ein Führungsproblem. Also jetzt nicht
von die Berliner Zeitung?
Nee, eine andere mit einer grünen Schrift.
Ach so, okay.
Ob da ein Führungsproblem herrscht, also mit dem nicht Führung hinsichtlich Personal, sondern wenn man in Führung geht, so eine Führung nicht als nicht über die, über die Ziellinie zu bringen. Ja, immer wenn sie geführt haben, haben sie spät einen Ausgleich kassiert. Oder wenn sie ihn aufgeholt haben und waren im Unentschieden, haben sie zum Schluss noch einen reinbekommen.
Ja, das haben wir ja gesagt, dass das passiert, aber das würde ich jetzt nicht als Problem sehen. Mhm. Das ist eben diese, man will dann zu viel. Also diesmal nicht, diesmal, sag mal, also vom Papier her hat Freiburg dieses Unentschieden auf jeden Fall sich verdient. Ja, also was ich so gesehen habe, insofern kann man eigentlich nicht sagen, dass wir das Spiel aus der Hand gegeben haben. Wir haben irgendwie glücklich geführt und haben eben, sag ich mal, die Räume dicht gemacht. Freiburg ist nicht viel eingefallen. Interessant war dann auch noch, dass nach dem 1:1 Dina den Steckpass auf Sophie Weidauer spielt, die zurück in die Box schießt und Nachtigall von Freiburg macht fast ein Eigentor. Also da, diesmal hätte es ja noch andersrum aussehen können. Ja, Freiburg hat sicherlich damit gerechnet, dass sie Union schlagen, also uns schlagen. Und waren eher diejenigen, die dann so sozusagen so Harakiri mehr oder weniger gespielt haben, weil sie unbedingt noch irgendwie gewinnen wollten. Und wir hatten dann noch in der 91. durch Aileen Campbell die Chance, da schießt auf einen kurzen Pfosten. Und was in den Highlights auch nicht gezeigt wurde, in der 94. Minute, würde ich sagen, holt Kara Bösel Firmly von den Beinen. Mhm. Und ja, es ist Union, trotzdem eigentlich Elfmeter. Also das muss eigentlich Elfmeter geben. Das heißt nicht, dass es dann 1:2 oder 2:1 wird. Aber die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass wir das Spiel dann verlieren. Da haben wir richtig Glück gehabt.
Ich meine, die Diskussion, Elfmeter oder nicht Elfmeter, die haben wir ja bei einem anderen Spiel dann auch nochmal. Ja. Mehrfach, meines Wissens. Oder wissen es ja. Aber letzten Endes geht das Spiel 1:1 aus. Wir können mit dem Punkt leben, denke ich.
Auf jeden Fall.
Gegen Freiburg ja sowieso, die eigentlich ja auch höhere Ambitionen haben. So hoch weit, so oben sind sie gar nicht. Ich glaube, Platz 7 oder so.
Naja, also das ist ja ein erst schöner Stug von uns aus gesehen. Köln, Leipzig, sag mal, wir sind alle so ein bisschen, wir eigentlich ja nicht, aber Köln sicherlich noch ein bisschen vorne. Und dann kommen wirklich ganz viele Mannschaften, die alle noch Chancen haben. Also verlierst du schnell ein Spiel oder spielst unentschieden gegen Essen, wie Wolfsburg jetzt am Wochenende. Also es ist ja immer irgendwas oder siehst du, der HSV gewinnt mal eben als Tabellen, eigentlich Tabellenletzter, 4-0 in Hoffenheim. Das ist schon schwierig, da sich zu behaupten momentan. Nur die Bayern laufen da ganz alleine vorne.
Also bis auf die Bayern kann jeder jeden schlagen.
Ja.
Spricht denn für eine ausgeglichene Liga eigentlich?
Ja, spricht aktuell für Formschwankungen, würde ich eher sagen, aber ja, gut.
Na gut, Formschwankungen, ausgeglichen. Ja, es gibt, glaube ich, Argumente für beides.
Also, wenn wir mal so Revue passieren lassen, mit dem Spiel sind wir eigentlich durch, wa?
Ja.
Was so die spielstärksten Mannschaften sind, dann fand ich Hoffenheim schon interessant und Leverkusen in beiden Spielen schlagbar beispielsweise. Wolfsburg, ja, hatten wir eben mal hier zu Hause, da waren wir auch wirklich, sehr verletzungsgebeutelt und haben es trotzdem lange offen gehalten. Die Bayernfrauen haben uns nicht so richtig ernst genommen. Also wenn sie richtig durchgezogen, die haben relativ klar 4-0 uns geschlagen. Wenn sie durchgezogen hätten, hätten sie wahrscheinlich auch ein paar Tore mehr schießen können. Mhm. Haben aber Kräfte geschont, weil sie gemerkt haben, das können sie so verwalten. Und ansonsten, sag mal, ist jeder andere Gegner eigentlich für uns schlagbar? Ja, muss ich sagen. Aber wir sind ja auch von allen schlagbar. Also von Jena über, Essen hat es nicht geschafft, aber weiß ich nicht. Also das ist sicherlich bunt. Mhm. Und ich glaube, wenn es danach geht, dass man einen klaren Spielaufbau und klare Spielzüge hätte, dann würde das nicht so wild durcheinander gehen. Also klar, es ist immer schön, wenn jeder jeden schlagen kann, aber ich glaube, dass Hoffenheim 4-0 gegen HSV verliert, ist ein rahmenschwarzer Tag für Hoffenheim gewesen. Also mehr kann man dazu nicht sagen. Und der HSV hätte ja auch höher gewinnen können. Also
der Hamburger Sportverein.
Der Hamburger Sportverein, genau. Hätte ja auch höher gewinnen können. Also hätte auch 6-7-0 stehen können. Das ist schon ein Kuriosum. Mhm.
Na, wenn man sich das jetzt mal betrachtet, jetzt mit unserer Meldung, die wir am Anfang gebracht haben, dass Aileen Pöse am Jahresende, also am Saisonende, praktisch nicht mehr Cheftrainerin sein wird, der Damen. Meinst du, ob das die aktuelle Situation, die wir haben, meine, ich glaube immer noch, dass wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben werden, ist das das Ergebnis intensiver Betrachtung der aktuellen Lage, dass wir mit größeren Hoffnungen in die Liga gestartet sind, als es jetzt endlich ist, oder? Hat sie wirklich keine Lust mehr oder doch eher Lust auf was anderes? Meinst du, was, dass es eine Folge ist der ausgebliebenen Ergebnisse aktuell?
Letzteres, ja. Also ich bin davon überzeugt, dass man anders spricht im Profibereich, als wir das mitkriegen. Ja, also Jennifer Seeds wird sicherlich nicht sagen, oh, ist aber schade, deswegen Jena verloren haben. Mensch, das war unglücklich. Aber es kann passieren, Kopf hoch. Nee, die wird schon sagen, du, wir stellen hier einen Kader auf, der mindestens, sag mal, Ambitionen hat wie Freiburg, um es mal einfach zu sagen. Und wir laufen hier ständig in irgendwelche Gegentore rein, die, wo wir das Spiel eigentlich schon dominiert haben. So wird es nicht sein. Und sicherlich, wie gesagt, wir mögen unsere Trainerin natürlich und alleine, weil sie eingewächst ist, weil sie jahrelang Union geprägt hat, gerade den Frauenfußball, die hat bei uns gespielt, hat bei uns die Mannschaft geführt, hat den Profibereich, ist zweimal hintereinander aufgestiegen, also ist schon Wahnsinn, was Eileen Pösel sozusagen für uns geleistet hat. Und natürlich möchtest du so jemanden nicht entlassen. Mhm. Aber natürlich wird die sportliche Führung, wird auch der Präsident mit der Saison nicht zufrieden sein. Das ist einfach ganz klar, dass man sagt, wir müssen was ändern. Und da wird Eileen auch selber drauf gekommen sein und wird eben gesagt haben, wisst ihr was, Leute, ich glaube, ich kann, also so wie Urs Fischer das gemacht hat, quasi, ich denke, dass ich das in andere Hände geben soll oder weiß ich, was auch immer, was sie bewegt hat. Also ich glaube, dass es ein Schritt ist, der folgerichtig ist, der mehr oder weniger auch gefordert wurde. Also dass man irgendwas verändern muss in der nächsten Saison, ist ja klar. Die Position glaube ich nicht, dass man die verändern hätten müssen, aber das muss man natürlich wissen. Das ist natürlich auch ein harter Job, wenn du sozusagen jedes Wochenende spielst und du musst unter der Woche 14, 15 Stunden Sport denken. Du musst ja die Frauen trainieren, du musst Videovorbereitungen machen, du musst dir interessante Trainings, also die dürfen ja auch nicht langweilig werden und der Kader wird ja immer mehr oder wird ja von der Qualität her immer besser. Mhm. Und wenn du die bei Laune halten willst, dann musst du dir schon wirklich, also das ist ein Stress, ja, ein Job und ich glaube, den machst du auch nicht lang. Also Trainer machen ja, sind ja sowieso, haben ja eine Halbwertszeit, man sagt ja so im Allgemeinen so von 4 bis 5 Jahren. Mhm. Ja, Freiburg ist die Ausnahme, aber ansonsten wechselt man doch relativ schnell, weil sich das irgendwann
einschleift.
Du hast auch dann irgendwann, also es ist ein langer Monolog, den ich jetzt hier führe, aber du hast ja zum Beispiel auch gesehen bei Urs Fischer, der uns bestimmt noch jahrelang weiter hätte begeistern können eigentlich, aber eigentlich hat immer die gleiche Mannschaft gespielt. Ja? Mhm. Also du entwickelst auch nichts Neues mehr, weil keine Impulse mehr kommen, weil der natürlich seine Lieblings-, also jeder Trainer, jede Trainerin hat ihre Lieblingsposition, ja, die sie besetzen möchte. Und wir kommen ja auch gleich zu den Männern. Da ist ja auch, dass es eigentlich so, wie es jetzt läuft, nicht weitergehen kann. Das wäre jetzt aber ein harter Cut, aber ich würde überleiten wollen.
Na klar.
Dann machen wir das. Du entwickelst ja gerade ein Spiel von Union, was jetzt nicht unerfolgreich ist. Also wir stehen immer noch gut da in der Tabelle. Aber Ideen, völlig ideenlos, völlig destruktiv. Wenn du in die Zukunft denkst, du hast dir jetzt so einen Spieler geholt wie Ilias Ansa, du hast dir Spieler geholt wie Burke, wie Bochu, du hast Spieler dabei wie Sefi, die alle Fußball spielen wollen und du spielst nicht. Mhm. Ja, du spielst einfach, sag mal, ein Fußball, ohne dass du den entwickeln willst, ohne einen Strategen, der die Bälle verteilt, der ohne ein Konzept. Also eigentlich sieht mehr wie Kick and Rush aus, ja, was wir spielen. Und das war gegen den HSV sehr, sehr deutlich. Keine Ahnung, da musst du dann auf der Position, wo du sozusagen die Impulse setzt, musst du dir was überlegen. Mhm. Und das muss nicht immer ein Personalwechsel sein, sondern da kannst du auch, sag mal, einfach nur, ja, du kannst mal jemanden eine Idee beibringen. So wollen wir das nicht mal probieren, ja. Mhm. Also wir wissen ja, dass bei den Männern mindestens einer, wahrscheinlich beide Innenverteidiger weg sein werden. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass ein Leo Querfeld Innenverteidigung spielen kann mit einem Zoki. Ja, und dass wir außen mit zwei Rechts- und Linksverteidigern spielen und dann Viererkette, wirklich eine Viererkette und mit einem Mittelfeld, was sozusagen das Spiel wieder gestaltet. Also wir sehen ja seit langem, dass Rani aktivster Mittelfeldspieler ist, aber Rani ist kein Spiellenker.
Nee, definitiv nicht. Aber lass uns mal zum Anfang zurückkehren. Ich hatte ja am Anfang gefragt, wo wart ihr zum Valentinstag, zum Valentinsfußballtag am Samstag? Da waren ja 5.800 Unioner in Hamburg mit, im Volksparkstadion.
Zum 1887. Richtig. Spiel des HSV in der Bundesliga.
Genau, und in den Seitenteilen saßen wahrscheinlich auch noch Unioner. Ja. Waren, glaube ich, schon inoffiziell, denke ich mal, mehr als 6.000. Hm. Kleine Story. Ich habe mir weil wir jetzt bei den Männern sind, am Freitag ein Auto gemietet, am BER. Hm. Und als ich das Auto abends abgeholt hatte, am Counter war ein Engländer, der sah, als ich das Auto abholen wollte, ich hatte ein bestimmtes Trikot an und der meinte, oh, Union. Ich sah, ja, Union. Ja, ich bin in seinem gebrochenen Deutsch, er ist Fan von Leeds United und er kommt aus Leeds. Und er hat gehört, da gibt es einen Spieler, einen Dögi, der wohl demnächst in Leeds aufschlagen wird. Mhm. Sag, naja, ist ein toller Spieler, wenn das so kommt, Gratulation, aber ich glaube es noch nicht. Also mit anderen Worten, da wird heiß gekocht aktuell, wo Dögi dann nach dem Saisonende.
Warum hast du den Auto im BER ausgeliehen?
Ich brauchte mal einen Leihwagen.
Am BR?
Ist das nicht teuer? Nee, du kannst ja über diverse Suchportale den preiswertesten Anbieter finden. Okay. Und die stehen dann halt, die buchen dann halt bei den ganzen Großen, aber halt zu günstigeren Konditionen. Mhm. Und das war so ein Fall und deshalb am BER. Und der war richtig begeistert von Union, großer Leeds-Fan. Also, und er konnte den Namen nicht richtig aussprechen, Döki, aber
wird er lernen.
Wird er bald lernen, denke ich mal, hoffentlich oder vielleicht hoffentlich nicht. Wir werden es sehen, aber mit über 5.800 Unionern in Hamburg ist eine ordentliche Geschichte, finde ich.
Interessant dabei ist, das wird ja gerade darüber spekuliert, ob bei Dortmund die Innenverteidiger alle so bleiben, wie sie gerade sind. Mhm. Stotterbeck wird mit Real Madrid in Verbindung gebracht, beispielsweise.
Ein Unioner in Madrid.
Ja, also ein halber war er schon.
Ja, stimmt.
Der Bruder von Felix. Weiß nicht, würde der Dortmund natürlich einen Innenverteidiger brauchen und ich bin da eigentlich so ein bisschen bei Conny. Ich möchte eigentlich dann lieber, dass wenn Dürki wechselt, dann möchte Danilo doch bitte, bitte nicht in der Bundesliga gehen und spielen.
Deshalb wäre ich für Leeds.
Ja.
Würde ich das unterstützen, wie ich sowieso der Meinung bin, dass Unioner, dass wir die nicht innerhalb der Liga abgeben, sondern einfach ins Ausland, damit sie nicht gegen uns spielen müssen.
Na gut, ich würde Ausnahmen machen, also ich sag mal, gegen Mannschaften, wo wir sowieso keine Chance haben, könnte ich mir das vorstellen, also ja.
Also gegen Hoffenheim.
Nee, Hoffenheim nicht, der wechselt ja nach Stuttgart.
Ja, ich weiß.
Oder noch schlimmer. Mhm. Da wird ja auch Verbindung gebracht. Und wenn er wirklich nach Leipzig gehen sollte, der Grischer, denn hatte ich in allem immer recht, aber ist okay. kann jeder seinen Fußballgott rufen. Ich bin da eher so, ich möchte, ich fühle. Für mich war immer so, dass das Unioner, die mal bei uns gespielt haben, natürlich einen Fußballgott kriegen, aber ich bin nicht so verliebt, dass ich sage, oh, egal wo du spielst, ich verfolge dich oder ich folge dir überall hin und freue mich, wenn du da bist oder so, sondern nee, eigentlich ist würde mir gut gefallen, wenn zum Beispiel Grisha Prömel beim VfB Stuttgart spielt, weil er eigentlich da auch gesehen wird, weil er da wirklich Nationalspieler werden kann und irgendein Fernsehsender hat ja auch schon gefordert, dass der zur WM fahren soll. Mhm. Soweit sehe ich noch nicht, aber würde natürlich schön sein. Also Nationalelf kann er immer spielen, aber bitte nicht für den Verein da aus Markranstädt.
Verein in Anführungsstrichen. Genau, aber wir haben ja, ich habe jetzt zum Beispiel bei in Social Media gesehen, wie man, das ist das Spiel, was wir hatten gegen Frankfurt. Ich muss mal kurz abschweifen. Wie man aus einer Ecke ins Abseits kommen kann. Bei einer
das
Ecke.
Verstehe ich auch nicht.
Aber ich habe es gesehen. Ich glaube, der Eckstoß wird kurz ausgeführt. Ich glaube wie heißt er denn? Nzoki oder von Köhn, ich weiß es nicht genau, spielt kurz auf Trimmel und Trimmel hält den Ball an und schiebt den praktisch zu dem Eckstoßführenden wieder zurück.
Ja, gut, das ist abseits,
und der steht praktisch immer noch an der Ecke und damit ist es abseits und der Linienrichter, du siehst es richtig, grinst richtig, als er die Fahne hebt, weil alle fragen sich, wie kann ein Eckstoß im Abseits stehen? Na klar, in dem Augenblick, wo er den Ball zurückbekommt, steht er halt noch im Eckkreis. Ja, das wollte ich nur mal sagen, weil Standards ja eigentlich unsere Spezialitäten sind, aber so eine Spezialität.
Unsere Spezialitäten genau sind Standards. Die Hamburger Spezialitäten sind schnelle Ballstaffelungen, Konterspiele, sozusagen überfallartig den Ball erobern und den Gegner durcheinander bringen. Was kann man dagegen tun? Hinten tief stehen. Mhm. Was hat Union gemacht? Hinten nicht tief gestanden, sondern hochverteidigt, möglichst mit allen nach vorne schieben, sodass wir hinten viel, viel Fläche hatten. Und Merlin
Beutzin,
genau, hat mit Glatzel und mit
Königsdörfer
auch zwei schnelle Spieler aufgestellt.
Was man hätte vielleicht wissen können, wie Trimmel sagt, wir haben uns eine Woche lang mit Videos damit beschäftigt.
Und wenn man jetzt dabei bleibt, nachdem man den Trimmi gehört hat, könnte man ja sagen, okay, also der Trainer hat Tatsache davor gewarnt, so zu spielen. Dann frage ich mich allerdings, warum man erst in der 60. Minute und dann gar nicht hinten wechselt, sondern warum man das einfach so laufen lässt. Also in der dritten Minute zeigt der HSV schon mal über Jatta, wie schnell sie eigentlich vor unserem Tor sein können und Gott sei Dank macht Jatta den nicht, aber da hätte schon 1-0 stehen können für den HSV.
Gedira rettet mal mit einer Monster-Grätsche.
Dann passiert lange nichts, dann eine Szene, die ich immer noch nicht so richtig deuten kann. André Illich spielt einen Kopfball und Torunga Riga, der ja toll aufgefallen ist nach dem Spiel in den Social Media Aktivitäten, tritt ihm mit seinem Kopf gegen den Kopf.
Genau.
Ich sage das extra deswegen tritt, weil gleich danach ja wieder so kommt. Und der Schiedsrichter hält es nicht für nötig, das zu überprüfen, ob das Elfmeter war. Also für mich ist das Elfmeter.
Und er gibt noch nicht mal eine gelbe Karte. Er gibt gar nichts. Ja. Weil theoretisch, 10 Minuten später wäre Tonariga raus gewesen.
Ja, genau.
Dann wäre er mit Gelb-Rot runtergegangen vom Platz. Und es gab jetzt ich glaube, der Knut Kircher ist doch, glaube ich, der Schiedsrichter.
Auf jeden Fall war es mal. Ob er noch ist, weiß ich nicht.
Genau, und der hat erklärt, dass es wirklich ein Elfmeter hätte sein müssen, weil es ist völlig egal, mit was man nicht gegen den Ball geht. Und er geht nicht gegen den Ball, sondern einzig und allein gegen den Spieler. Ball war nicht zu sehen. Und ob da mit dem Kopf nun gegen den Gegenspieler geht oder mit dem Fuß oder mit der Hand, spielt er keine Rolle. Es ist praktisch ein strafwürdiges Foul.
Genau, es ist auf jeden Fall ein Foul. Er hat nicht den Ball gespielt, also er weiß nicht, ob er zum Ball gehen wollte. das wäre noch eine schwere. Das
spielt ja keine Rolle in dem Fall.
Doch, das spielt eine Rolle, ob gelb oder rot.
Ja, okay, für gelb oder rot stimmt ja.
Spielt noch eine Rolle, also aber gelb hätte man auf jeden Fall geben können, Elfmeter hätte man auf jeden Fall geben müssen. Und ja, 5 Minuten später macht der Capaldo genau das, aber mit dem Fuß. Mhm. Er trifft die gleiche Stelle bei Ilic, im Übrigen. Und wahrscheinlich strittiger als die erste Szene, weil man sieht nicht so richtig, dass er wirklich berührt. Und ich habe ja einen Vorwurf von Patrick gelernt, dass das wirklich der Trefferbild zählt. Also ich hatte mal gedacht, egal, die Absicht zählt, so habe ich das früher gelernt, scheint nicht mehr so zu sein, dann ist das auch so, dann ist es okay, wenn es nicht mehr so ist. Aber da gibt der Schiedsrichter den Elfmeter und 3 Minuten später hat Leo dann auch den Elfmeter verwandelt. Besser ganz als sicher. Gegen Frankfurt.
Ja, ganz sicher. In der Abwägung von den beiden Elfmetern kannst du den zweiten geben, muss man nicht. Also der dann tatsächlich zum Tor geführt hat. Und das ist ja das, was jetzt viele kritisieren, auch andere Schiedsrichter, dass es keine klare Linie mehr gibt, wann der VAR eingreift und wann nicht.
Ah, sowieso, das ärgert mich auch. Das ist so eine schwierige Diskussion, aber mach du erstmal.
Nee, ich wollte nur sagen, die Schiedsrichter wünschen sich ja auch eine gewisse klare Linie, wie zu entscheiden ist, wann greift der VAR ein. Es gibt ja die Aussage von Steffen Baumgart zum Thema, wir sind einfach scheiße in der Sache. Nicht, er verteufelt nicht den VAR, aber er verteufelt im Prinzip die Auslegung, dass es keine klare Linie gibt, wann, wie greift der VAR ein. Und da hat er komplett recht. Weil eben hier in der ersten Szene Tornariga definitiv gelb, wenn ich vielleicht sogar rot hätte bekommen müssen. Ich sage mal mindestens gelb. Es war ein strafwürdiges Foul. Und mit der zweiten gelben Karte, die er hätte kriegen müssen.
Wobei das, ja, das ist ja auch noch, dann immer noch schwierig, wenn er eine gelbe Karte hätte, wäre er genauso eingestiegen, aber er tritt im Prinzip bei Derek Köhn so dermaßen in die Hacken.
Genau.
Dass, und da gab es ja nichts für, das stimmt. Ich habe jetzt gerade von Vivien eine Meldung gekriegt, dass Celine Frank nicht mehr bei Union ist, scheinbar. Deswegen war ich jetzt ein bisschen abgelenkt. So ist Live-Podcast.
Ja, also die Frank ist übrigens eine ehemalige Kollegin von Vivien, deshalb.
Ja.
Und, noch als Erwähnung.
Ja, und sie wird auch nicht mehr in den Social-Media-Kanälen von Union geführt. Deswegen kommt sie drauf. Ja, wie gesagt, ja, richtig. Jordan Torunariga hat ja nach dem Spiel dann auch und niemals vergessen, ... gepostet. Mhm. Auf Instagram wurde mir zumindest erzählt. Ich habe es ja selber nicht gesehen.
Ich auch nicht.
Und daraus folgt ja bei Herrn Tanan im Allgemeinen Schimpf und Schande. Mhm. Also Super Union.
Ja.
Und ja. In der 35. Minute sind wir defensiv sehr weit aufgerückt, richtig weit aufgerückt. Danilo Doki.
Halt, bevor wir weitermachen, okay. In der 30. Fordern ja der HSV einen Elfmeter.
Ja, das habe ich nicht verstanden. Ja, ja. Deswegen habe ich das ja nicht erst aufgeschrieben.
Der Gedira springt der Ball vom Oberschenkel an den Arm.
Nee.
Naja, so wurde es.
Ja, so wird erzählt.
Leicht gegen den Unterarm. Das
nee, gar nicht. Hat den an den Oberschenkel gekriegt. Punkt. Mehr war nicht. Also der Ball hat den Körper an keiner weiteren Stelle berührt. Weiß nicht, was den HSV da geritten hat, weil die Hand in der Nähe war, aber der Ball macht keine Richtungsänderung, der macht gar nichts. Also der Arm bleibt auch genau in der Position. Ich habe es mir im Fernsehen mehrmals angeguckt noch. Da ist nichts, deswegen habe ich es auch weggelassen. Aber ja, ist genau in der 30. Minute so ein Ding, so eine Konzession. Wir wollen jetzt auch einen Elfmeter haben. So ungefähr kam mir das vor. Ja.
Genau. Und dann haben wir Chancen. Vorne kreieren wir Chancen und vergessen, dass der Hamburger Sportverein schnelle Konterspieler hat.
Genau, das ist dann in der 35. Minute der Fall, wo Danilo Doki fast an der Strafraumgrenze, naja, nicht ganz, also waren schon 30 Meter vorm Tor, aber war deutlich in der Hälfte des HSV. Wir sind komplett aufgerückt, wir haben keine Zuordnung und der HSV spielt extrem schnell und Glatzel bedient dann Königsdörfer auch noch und der, ja, er macht einfach ein Tor, weil er gerade kann.
Ja, im Gegenzug in der Nachspielzeit, Heuer Fernandes verlässt seinen Strafraum.
Das war auch so ein Ding. Also eigentlich, ja. Eigentlich, ganz ehrlich, eigentlich musst du das bestrafen. Also eigentlich.
Ja, definitiv.
Ist das so aber ein Torwartfehler? Ja, aber ist das so ein Torwartfehler? Das geht gar nicht. Und, nee. Und ich weiß nicht, was André Ilic geritten hat. Gott sei Dank hat er ja dann irgendwann in der 89. dann nochmal getroffen. Aber dass er den Ball nicht gemacht hat, also den muss er, also das ist eigentlich.
Er muss früher schießen. Aber Jatta war ja, glaube ich, noch dran irgendwie, oder?
Er kam angesprintet, ja. aber eigentlich hat er den Platz, er kann gleich schießen.
Na klar.
Aber das ist eben Kopfsache. Das ist eben, Fußball ist eben so eine typische Kopfsache und wahrscheinlich in dem Moment wird er gesagt haben, oh, jetzt mache ich mal ein Tor und dann versagst du eben erst recht. Kann auch sein, dass das Tor Riga war, der da an den Rand kam.
Riga?
Weiß ich nicht. Irgendjemand hat jedenfalls noch versucht zu stören.
Ja, warte mal, habe ich ihn mal aufgeschrieben? Heuer Fernandes, der war auch lustig, der taucht ja unter dem Ball richtig drunter durch. Oh. Richtschuss, nee, hab mir das nicht notiert, wer da, aber es kann Tor in der Riga gewesen sein, ja. Oder Packer, ich weiß es nicht.
Ist egal. Jedenfalls, eigentlich musste bestraft werden und es wird dann so gänzlich bestraft, weil wir irgendwie nicht konzentriert waren. Und ja. Dann macht Capaldo im Konter das Tor. War das? Nee, das war das nicht. Das war das, wo er von der Ecke, ja, aber wo er von der Ecke den Ball kriegt und Freddy nicht gut aussah, wo er den Ball mit dem Kopf, mit dem Fuß sozusagen an die Unterlatte lenkt.
Und dann von ihm ins Tor. Hm.
Und dann steht es plötzlich, obwohl eigentlich, also eigentlich haben wir das erste Mal dieser Rückrunde geführt. Und eigentlich haben wir gedacht, oh, jetzt haben wir es, aber und wir können das 2-1 machen und kriegen dafür das 2-1. Ja, das war bitter und so kurz vor der Pause auch richtig für die Moral. Ein harter Gegenschlag oder Wirkungstreffer. In der zweiten Halbzeit dann haben wir die ersten 15 Minuten in unveränderter Form gespielt. Bart Stübner hat als Einziger einen Foul von König in der 53. Minute und gibt deswegen keine Ecke für uns. Da weiß ich nicht, also der hat plötzlich einen stummer Foul gepfiffen und auch an den TV-Bildern, also der Reporter hat auch gefragt, was war das jetzt? Aber ich wollte noch, siehst du, ich wollte ja vorhin noch was zu dem VAR sagen oder zu dem Schiedsrichter überhaupt. Die Möglichkeit, dass da ein Video mitläuft und du das angucken kannst, ist ja per se keine schlechte Idee, wenn es die Möglichkeit gibt. Ich würde ja den Schiedsrichter gerne auch die Möglichkeit geben, dass er sich eine Szene anguckt. Einfach eine Szene, die er im Kopf gesehen hat. Und wenn das alles so schwierig ist, wenn der Fußball so schnell geworden ist, dass man das als einzelner Mensch nicht mehr sehen kann, ja, dann soll der Schiedsrichter einfach rausgehen und sagen, ich möchte mal gerne diese Szene sehen, ich habe so eine Wahrnehmung, ich möchte jetzt mal gucken, ob meine Wahrnehmung die richtige war oder ob da wirklich nichts war.
Aber beispielsweise. Kann er das nicht machen?
Ich weiß es nicht. Also meines Erachtens kann über die Videobilder nur der Video Assistant Referee entscheiden. Da müssen wir Patrick fragen. Patrick wüsste das wahrscheinlich. Jetzt fehlt der Experte, wir beide Amateure hier.
Ja,
und wie gesagt, es gibt so viele Szenen, wo man sagt, nutze doch Möglichkeiten, die du hast, aber wenn sie verboten sind, weiß ich nicht, könnt ihr in den Kommentaren schreiben oder ich frage Patrick nochmal. Jedenfalls haben wir dann noch haben wir mehrere Chancen und dann in der 61. kommt dann endlich das erste Wechselfenster für Union. Also Wu hat dann noch eine Chance in der 58. rum und der HSV nochmal in der 59. Also geht so ein bisschen hin und her, aber nicht zielführend. Und dann kamen Bochu und Skarke für Wu und Ansa.
Genau. Und das merkst du auch, die kommen rein und haben sofort einen Spielanteil, der belebend wirkt.
Ja, ist richtig.
Genau.
Und wenn du dir den Sportschau-Ticker anguckst, ja, da geht Ansa zwar raus, aber wird irgendwie in der 63. nochmal angespielt von Buchu. Habe ich nicht so richtig verstanden, was die Sportschau da gesehen hat, aber die werden wahrscheinlich den Namen verwechselt haben.
Ja, ja, habe ich. Ich habe das auch gesehen, dachte, hey, wie Ansa ist da schon lange draußen.
Genau. Nee, aber wie gesagt, das war schon schön und gleich in der 63. hatte Skarke auch eine Chance und in der 64., wo Buchu dann rüberspielt auf Skarke, wo Skarke den aber so weit von vollem Risiko spielt, das hätte eigentlich der 2-2 sein müssen. Ja, in der 71. kriegen wir einen Freistoß, den Derek Köhn auch schön an die Latte spielt. Sag du, ob noch dazwischen war. Ich habe mir immer die Highlights so ein bisschen rausgesucht.
Man merkt, dass ein Zug durch das Team geht. Wir schnüren den HSV hinten doch ein.
Aber auch nur eine Viertelstunde.
Nur eine Viertelstunde, ja. Aber zumindest hat man gesehen, dass der Wechsel auf Skarke und Borcu wirklich Chancen gebracht hat. Also Chancen und auch neue Kreativität und Schnelligkeit und was auch immer. Es scheint ja gefruchtet zu haben, aber leider nichts Zählbares.
Und dann kommt in der 77. die Szene, die ich eigentlich vorhin dachte, dass du die meintest. Hm. Da tritt Torunga, Riga, Kral, aber sowas von in den Hacken hinten.
Ja.
Kral bleibt auch minutenlang liegen oder so, zumindest fast eine Minute. Minutenlang ist Quatsch, aber fast eine Minute liegen, weil es tut wirklich weh. Und von hinten ist für mich rot.
Er räumt ihn von hinten ab.
Also da kann auch der VAR meines Erachtens eingreifen, auch wenn der Schiedsrichter diesmal die Brille vergessen hat und das auch nicht gesehen hat. Aber das weiß ich nicht. Also das sind so Szenen, wo ich sage, da muss agiert werden. Das ist Körperverletzung.
Ja, und spätestens eine Minute später wieder Torunga Riga. Also er erlitt zum taktischen, also das ist ein taktisches Foul.
Stimmt, voll festgehalten.
Das ist ein taktisches Foul. Und das wird nicht mal geahndet. Also, ich meine, was muss man denn noch machen, um vom Platz zu fliegen? Also, muss man den Schiedsrichter beleidigen? Wahrscheinlich, das führt schneller zum Ausschluss, zu einer roten Karte, als das, was Torunga Riga sich an diesem Wochenende gelassen hat.
Na, Ola, du musst irgendwas ins Feld schießen, mit dem Fuß.
Ja, Papierkügelchen. Oder ich muss oder das Fliegen, nein, ich sag's nicht.
Alles gut.
Ja, nee, aber nee. Das ist doch, ja, ich versteh's nicht.
Auf jeden Fall in der 82. Minute hat dann Leo Körfeld mal so einen richtigen Aussetzer.
Ja.
Da spielt Königsdörfer ihm im Prinzip schwindelig und Leo lässt sich auch vernaschen.
Ist zu langsam.
Ja, es ist, der hat, glaube ich, den falschen Ansatz gewählt. Und hinter ihm war auch keiner mehr, der verteidigen konnte. Und wenn es erstmal läuft, dann läuft's. Und ich hoffe ja, dass es bei André Ilic jetzt so ist. Nur mal so nebenbei, also dass er noch 7 macht diese Saison. Und Königsdörfer trifft einfach den Ball auch optimal und macht sein zweites Tor und das steht 3-1. Und eigentlich kann man da sagen, das Spiel ist gegessen. Und trotzdem gibt sich Union nicht auf. Also in den 10 Minuten, die noch blieben, haben sie wirklich versucht, alle draus zu holen. Und das endete mit einer Kopfballvorlage von Burke auf Ilic, der dann per Kopf endlich das Tor macht. Und ganz ehrlich, ich freue mich für den Jungen.
Ja, ja, die Schwierigen macht er.
Das war ja nicht nur eine Ketchupflasche bei ihm, wo nicht gekommen ist, die war stand, glaube ich, im Tiefkühlfach.
Na, hoffen wir mal, dass es eine Ketchupflasche ist, die er aus dem Tiefkühler geholt hat und die er jetzt geöffnet hat und aufgekriegt hat. Weil wir brauchen langsam Tore, die zu 3 Punkten führen wollen. Das wird immer enger nach unten. Der Spieltag war wieder so, dass die für uns alle mitgespielt haben. Bremen verloren, wir haben ja alle verloren, die hinter uns.
Also ich muss sagen, Freitagabend habe ich schon gedacht, Dortmund ist ja sozusagen, hat ja eh einen Angst, also wenn die einen Angstgegner haben, dann ist es Mainz 05. Und dann kommt Urs Fischer noch dazu, na, das ist ja eine klare Sache. Das tut mir leid für Dortmund, aber diesmal kriegen sie. Und ja, dann spielen sie ja fast ihren Vereinsname, also Mainz 04 nur.
Ja.
Ja.
Ja, Mainz fiel um es abzuschweifen, Mainz fiel in alte Strukturen zurück. Und das hast du einfach gesehen.
Denn, ja, sicherlich St. Pauli wahrscheinlich sogar ein bisschen unglücklich, aber Bremen zu Recht, aber gegen Bayern, was willst du großartig machen? Also da musst du einen guten Tag erwischen, dass du sie vor Schwierigkeiten stellst. Sie haben sogar gut mitgespielt. Was war noch? Augsburg gewinnt gegen Heidenheim, aber gerade so.
Da hatte ich eigentlich auf einen Unentschieden gehofft, aber ja.
Puh, das kann man anders sehen. Aber die Heidenheim jetzt mit 13 Punkten, das ist dann schon mal der erste, den wir nicht mehr fürchten brauchen, glaube ich. Also wir werden nochmal nach Heidenheim fahren müssen und werden da wahrscheinlich dann unsere Punkte da auch lassen.
Aufbaugegner.
Wie es immer so ist, aber grundsätzlich, sag ich mal, selbst wenn die, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir den 18. Spieltag gehabt.
Mhm.
Haben wir?
18.
Boah.
Nee, wir sind schon weiter. Das war der 20. Ich sage auch noch ja.
Ja, du sagst ja immer ja.
Nee. Ja, und Abend.
Bei den Frauen hatten wir den 18. Spieltag.
Ja.
Deswegen bin ich auf 18. gekommen. In der Bundesliga der Männer sind wir beim 22. Spieltag, genau.
Soweit schon.
Und der HSV hat noch ein Nachholspiel gegen Leverkusen. Aber Heidenheim hat sozusagen jetzt 13 Punkte und sie haben nur noch 12 Spiele Zeit und müssten da eigentlich sozusagen in jedem Spiel 2 Punkte holen. Um noch so in eine Nähe zu kommen, dass sie da unten wieder rausrücken. Und dann ist immer noch St. Pauli und Bremen da. Also es ist wirklich schwer, uns da unten drin zu kriegen. Also selbst mit dem momentanen Lauf, den wir haben, wir werden jetzt sicherlich gegen Leverkusen wahrscheinlich auch nicht irgendwie großartige Dinge reißen und in Gladbach ist immer schwierig für uns. Also wir haben da auch schon gewonnen, aber es ist immer schwierig. Also Gladbach ist aber auch nicht unbezwingbar. Und ich sage mal, am 8. März, am Frauentag, spielen wir zu Hause gegen Bremen. Das Spiel muss gewonnen werden und dann denke ich mal, ist es im Prinzip ein Auslaufen im Großen und Ganzen.
Dein Wort in Gottes Gehörgang. Also,
dann ist es wirklich schwer, uns dann noch abzufahren. Also wenn wir das Spiel, wenn wir gegen Bremen gewinnen, dann geht nach oben nichts und nach unten nichts. Ja? Wenn wir natürlich jetzt Leverkusen schlagen und Gladbach, dann können wir noch mal über Freiburg und Frankfurt nachdenken. Aber es sieht ja eher nicht so aus momentan, dass wir da weit reißen.
Aber woran liegt es denn? Du siehst, unsere Jungs kommen immer mit Ambitionen. Die kommen auf den Platz, die haben einen Plan, die haben Ambitionen. Hinten haben wir normalerweise rühren mal Beton an und lassen den allen den Ball. So, aber das ist unsere Spielweise. Aber woran klemmt es denn jetzt, dass wir das nicht mehr so umsetzen können?
Na, ich glaube, dass die Verjüngung der Mannschaft, also Tom Rothe fehlt zum Beispiel, ganz klar. Der ist ja nun länger schon ausgefallen. Aber dass du mit den beiden Leuten, die jetzt im Sommer gehen werden, mit Diogo Leth und Danilo Duki, zwei Leute hast, die eigentlich das Spiel mehr oder weniger seit Jahren gesichert haben, aber auch keine Kreativität, weil also eigentlich sind es ja wirklich Spieler, die du lieb hast. Danilo kann natürlich von jeder Ecke ein Kopfballtor machen, wenn er denn den Ball richtig kriegt. Ist grundsolide, Diogo Leth auch, aber irgendwie lässt es auch wenig Kreativität zu, weil die eigentlich auch sehr eingespielt sind in ihrer ganzen Sache und ich glaube, du brauchst einen frischen Impuls und deswegen ist das immer ja nicht schlecht, wenn du dann auch mal einen anderen Spieler kriegst, auch wenn du die alle immer ganz doll lieb hast und niemals gehen lassen willst, aber es ist immer eine Chance, also als ich noch aktiv Fußball gespielt habe, immer wenn die Besten gefehlt haben, ist der Rest über sich hinausgewachsen.
Liebe Hörer, ihr kennt, einige kennen uns, das ist 30 Jahre her.
Länger.
Länger her.
Ja, doch, 30 haut hin, 30 haut hin.
Ich glaube, wir bräuchten heute einen Stuhl im Strafraum und würden verteidigen, aber nur aus der sitzenden Position.
Ach, na, ein bisschen kann ich noch, aber...
Ja, zwei Meter von A nach B.
Naja, das wäre mehr Standfußball als, aber ein Stuhl muss es nun nicht sein. Aber ja. Grundsätzlich ist es eben so, dass du eine andere, also du versteckst dich auch gerne, also als Mensch versteckt man sich gerne hinter Führungsspielern oder hinter Führung überhaupt, hinter Leuten, die Leistungsträger sind, sag mal. Und wenn es dann nicht mehr geht, ja, dann musst du ja was zeigen, dann gibt es ja keine Ausreden, ja. Mhm. Und das ist eine richtige Phrase, aber nie lernt man besser schwimmen, als wenn man ins kalte Wasser geschmissen wird. Also dann musst du ja. Mhm. Oder du gehst unter. Und ja, weiß ich nicht. Also ich kann mir, wie gesagt, das gut vorstellen, dass wir in der neuen Saison mit einer Viererkette spielen wollen. Wir müssen auch, weil wir sonst keine Spieler mehr kriegen. Das hatte ich ja vorhin schon angerissen. Du wirst Spieler nicht für Union begeistern, weil sie destruktiven Fußball spielen wollen. Mhm. Du kannst entweder mit ganz viel Geld das machen, so wie Wolfsburg das macht, aber das werden wir nicht haben, weil die richtige dicke Kohle hat hier nie einer gesehen. Also musst du irgendwas anderes finden und nicht jeder Spieler wird sich von den Fans begeistern lassen. Ja, irgendwie musst du eine Perspektive. Also du willst ja Spieler entwickeln. Du bist ja per se als Union Berlin ein Verein, der ein Durchlauferhitzer ist. Also du bringst sozusagen junge Spieler dazu, Spielpraxis zu kriegen, um sich dann für höhere Aufgaben zu beweisen. Und wenn Schlotti zum Beispiel wirklich zu Real Madrid geht, dann ist es ja ein Spieler, den wir eigentlich mehr oder weniger hochgezogen haben, wo er dann aus seiner Freiburger Jugend oder beschützten Heimat rausgerissen wurde und dann endlich mal zeigen musste, so ich kann hier auch schwimmen, hat er ja im Prinzip ja mehr oder weniger da den Zug dazu gebracht, dass er sich dann jetzt in Dortmund eben sozusagen beweist. Und sowas musst du immer wieder bringen. Und da brauchst du natürlich Menschen, die das wissen, dass man Spieler entwickeln kann. Und ich traue Steffen Baumgart der Tatsache auch zu. Aber ich sehe es momentan nicht. Mhm. Ja, also er reagiert immer ein bisschen spät auf bestimmte Sachen. Also gegen Frankfurt, das war ja, hatten wir aber schon als Thema. Ilias Ansar ist eben kein Spieler wie André Ilic, ja, der den Ball nur ablegen kann, sondern Ilias braucht eigentlich irgendwo Tempo für sich, wo er dann in seinen Dribblings, er bräuchte eigentlich diesen Levan Bucu sozusagen als Mitspieler, als Doppelspitze, und dann bräuchten sie noch jemanden, den sie dann auch noch im Zentrum finden können. Also eigentlich müsste ja Burke oder Illich oder wen auch immer. Wu kann ich mir zum Beispiel auch durchaus vorstellen als rechten Mittelfeldspieler, ja, oder überhaupt als Mittelfeldspieler, was er ja auch eigentlich ist, sag mal, als Kreativen. Er ist ja ein Kreativer, aber irgendwie ist mit Aljoscha Kemlein und mit Rani Khedira da auch ganz schön viel Eingefahrenheit schon drin. Also Aljoscha Kemlein immer wieder mal Ideen.
Übrigens Kemlein.
Kemlein, okay. Ja, sagen wir Joschi.
Genau.
Aber in letzter Zeit wenig Kreativität, finde ich. Also da läuft es irgendwie nicht und vielleicht wird es gerade auch nicht so richtig verlangt. Und ich finde, Kreativität ist gerade das Wichtigste. Und ich würde Levan Bucu gerne mal von Anfang an spielen sehen.
Ja, ich auch. Aber du hast ja dem Präsidenten gehört, dass
Das sind Floskeln.
Ja, aber er hat es nun mal gesagt. Und das ja nicht nur intern, sondern auch nach außen gegeben, dass eine Entwicklung, eine Spielentwicklung für ihn nicht notwendig ist. Hauptsache, wir holen Punkte.
Ja, Fußball ist Bier, Bratwurst und
deftige Sprüche.
Und deftige Sprüche und am Ende gab es trotzdem, also.
Und es gibt trotzdem vegane Produkte.
Genau, also es ist ja alles. Dirk Zingler ist Dirk Zingler und Dirk Zingler ist derjenige, der auch gerne mal einen Spruch macht in die Richtung, wo er schon weiß, jetzt kommt da gleich was. Also die Kritiken werden natürlich laut, aber man hat Steffen Baumgart natürlich nicht geholt, um aus einem Wildschwein Paradiesvogel zu machen, sondern man hat ihn geholt, um die Mannschaft zu verjüngen, um eingefahrene Strukturen aufzubrechen. Und da ist er gut drin, ne? Das macht er. Er spricht auch die Sprache der Spieler, er kann vieles. Er ist sicherlich nicht der, mit den Medien reden kann, und deswegen soll er die Fragen ja nicht erst kriegen, und deswegen hat der Präsident sehr wahrscheinlich diesen Spruch gewählt. Aber ich glaube, wenn man zum Beispiel so einen Spieler kriegt, wie Toni Kroos, sag ich mal, in unseren Dimensionen, der den Ball wirklich führen kann, der das Spieltempo variieren kann und so weiter, und der dann plötzlich den Fußball bei uns entwickelt, dann schmeißen wir den nicht raus.
Nee, aber so einen Spieler brauchen wir mal.
Ja, kriegst du nicht auf dem Markt. Also den musst du selber entwickeln.
Ja, aber Kämlein ist da nicht so ein Typ für?
Doch, eigentlich schon. Hm. Aber du brauchst aber auch einen defensiven Part im Mittelfeld, und da ist er nicht so der Typ. Und Kämlein und Sefi werden sicherlich die beiden Kreativen im Mittelfeld, die gut werden, aber du brauchst auch Rani natürlich momentan zumindest noch, weil du sehr unbeständig spielst hinten. Mhm. Ja, und also die Grätsche war ja nun wieder typisch. Ja, das kann er ja einfach. Er kann ja einfach abräumen. Und
deshalb fährt er ja wahrscheinlich auch zur WM.
Ja, wäre schön. Würde ich mich für ihn freuen. Mhm. Und ganz ehrlich, was mich zum Beispiel bei Union richtig stört, ich mag Christopher Trimmel wirklich sehr.
Mhm. Ich auch.
Aber dass Christopher Trimmel zweimal hintereinander 90 Minuten spielen darf, zeigt mir, dass in der Mannschaft irgendwas nicht stimmt. Da ist irgendeine Position nicht besetzt. Das geht eigentlich nicht. Ja, eigentlich muss jemand, der so alt ist, darf Spielminuten kriegen, aber muss eigentlich auch jemanden haben, der ihn wegholt. Ja, der ihn im Training jedes Mal unter Druck setzt und sagt, guck mal, ich spiele besser als du. Also natürlich ist Christopher Trimmel ein super Spieler. Aber nein, du kannst per se mit 38 oder fast 39, weiß ich nicht.
Nee, er ist 38, wird irgendwann. Nee, ja. Er ist jetzt 38 geworden, glaube ich, oder?
Ja, oder so. Du kannst nicht mehr mit einem 25-Jährigen mithalten, von der Kraft her einfach, von der Ausdauer, von allem. Du kannst sicherlich viel mit Spielgeist und mit Ideen machen, und du kannst sicherlich auch ein gutes Auge haben für viele Sachen, und du hast natürlich ein anderes Auftreten, wenn du das hast, aber zwei Spiele hintereinander darf eigentlich Christopher Trimmel gar nicht machen.
Aber haben wir nicht dafür Enzoki oder Köhn auf dieser...
Nee, die sind auf der anderen Seite.
Auf der anderen Seite? Okay. Aber wir hatten doch jemanden, der...
Ja, Josip Juranovic wäre der Erste, und natürlich Tom Rothe, der das auch noch könnte. Die sind natürlich verletzt, aber wie gesagt, da fehlt mir was. Da fehlt sozusagen jemand, der Trimi unter Druck... Also die ganze Mannschaft muss unter Druck gesetzt werden. Also muss immer ein Spieler dastehen, der sagt, ich bin aber besser als die Position, die du aufstellen willst. Ja,
aber vielleicht ist das so, dass Trimi wirklich aktuell der beste Spieler ist auf dieser Position, weil mit seinen Flanken und mit seinem Stellungsspiel macht er vieles wett. Und da sehe ich nicht, dass es einen anderen Spieler gibt aktuell, der eben das Wasser reichen kann.
Ich habe es vielleicht falsch ausgedrückt. Ich meinte jetzt nicht, dass ich nicht möchte, dass Christopher Trimmel spielt. Also so wie er die Flanken und so wie er die Freistöße macht, ist das meist in die Perfektion drin. Mir fehlt derjenige, der ihm am Rockzipfel hängt und sagt, hier, Icke will. Ja, das fehlt mir. Also nicht, dass ich seine Leistung irgendwie schmälern will. Ich halte es bloß für kurios, dass er so dermaßen die Nummer 1 ist auf der Position.
Aber ich mal abgesehen von der spielerischen Stärke oder Nichtstärke oder wie auch immer, ist Trimi sicherlich jemand, der abseits des spielerischen Spiele lesen kann und die Mannschaft antreiben kann. Ich glaube, da ist ein Punkt.
Wenn Aileen Pösel noch 2 Jahre gemacht hätte, hätte ich gesagt, Christopher Trimmel wird der Trainer der Frauen. Das könnte ich mir durchaus vorstellen.
Die Assistenztrainer.
Nee, könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass man, naja, das klingt komisch jetzt, wenn ich sage, aber dass man klein anfängt. Und sag mal, bei den Frauen ist nicht kleiner, nein, es ist Quatsch, ist eigentlich despektierlich, wenn ich das jetzt sage, aber ist ein anderer Druck, ein anderer medialer Druck, weil die Öffentlichkeit nicht so raufguckt.
Wahrscheinlich doch, weil sonst würde der Aydin jetzt nicht gehen am Spielende.
Ja, aber wenn das Gleiche bei den Männern wäre, wenn du sozusagen, also ja, dann wäre glaube ich, eine andere mediale Aufmerksamkeit dafür. Mhm. Ja, also wir sehen natürlich unsere sportliche Führung überall im Fokus, aber die also ich sag mal, außer Inga schreibt ja fast keiner was über den Frauenfußball.
Ja, schade für den Fußball, schön für meinen Arbeitgeber, aber schön auch für Inga, weil es sind einfach tolle, tolle Texte. Aber was muss sich ändern? Brauchen wir mehr Berichterstattung über den Frauenfußball?
Ne, du musstet erstmal ins Fernsehen bringen.
Okay, das ist ja die Grundvoraussetzung,
Ich habe das wahrscheinlich schon immer zu viel hier erzählt, aber als Uschi Diesel noch Biathlon gelaufen ist, hat sich kaum ein Mensch für Biathlon interessiert. Also ich habe es geguckt damals, ich gucke es heute nicht mehr, weil es mir zu aufgeladen ist, medial. Aber dann haben AD und ZDF das am Wochenende bis zum Erbrechen gebracht. Ja? Biathlon auf Schalke und was nicht alles lief. Und hier und wurde ein Event nach dem anderen und war alles im Free TV. Und irgendwann hast du deine Protagonisten, ja. die du alle kennst und die du dann auch sehen willst. Und dann Raphael Poré und ich weiß ja nicht, wie die alle heißen, aber und dann reden alle und dann ich merke es immer, wenn meine Mutter mir schon sagt, jetzt kommt gleich dit und ditte oder Handball-WM oder weiß ich, jetzt müssen wir alle gucken. Also das ist immer das, was sozusagen den Otto-Normal-Verbraucher von Fernseher zieht. Und ich glaube, eine Sonntagskonferenz der Frauen, ein Freitagsspiel, meinetwegen auch ein Sonnabend-Spezialspiel, sag ich mal, meinetwegen um 17 Uhr beispielsweise, wo du zwei Einzelspiele hast, aber Sonntag der Rest alle um 15 Uhr beispielsweise spielen würden und du das im freien Fernseher als Konferenz zeigen würdest. Ich glaube, also viele Zuschauer würden lieber eine Konferenz gucken, wo ständig was passiert. Das ist immer das Problem, dass du ja, wenn du ein normales Fußballspiel guckst, musst du Liebhaber sein. Es passiert wenig. Ja, der Reporter ist natürlich dazu da und die Zuschauer sind dazu da, ein bisschen die Stimmung zum Fernsehzuschauer hinzubringen, dass er auch nicht immer hingucken muss, sondern jetzt passiert, jetzt gucke ich mal wieder hoch. Vorher gucke ich die ganze Zeit aufs Handy und gucke mir irgendeine Instagram-Story von irgendjemandem an. Aber wie gesagt, und wenn aber bei einer Konferenz, wo ständig was passiert, Tor in Freiburg, Tor in, keine Ahnung, hast du eine andere Aufmerksamkeit und dann wird es eben das Produkt besser und da müssen wir hin. Wir müssen, also ich sag mal, die Fußball-Bundesliga ist dann groß rausgekommen, als damals Premiere gesagt hat, wir zeigen alle Spiele, alle Tore.
Genau.
Diese Highlight-Show sozusagen und damit war einfach der Sonnabend mehr oder weniger in Premiere-Hand.
Das fing übrigens schon viel früher an. Ich kann mich noch an meine Kindheitszeit erinnern, da lief auf DDR1 samstags immer die Konferenz im Radio. Ich habe am Radio gegangen und habe die Konferenz verfolgt. Das war einfach, das war spannend, das war ereignisreich.
Ja, zumindest in 88, ja.
Ja, davor auch.
Ja, weiß ich nicht. Also im Radio, Radio hat nochmal einen anderen Charakter, grundsätzlich, weil du sehr schnell hin und her schalten kannst und weil du nicht irgendwie Bilder
präsentieren musst,
sondern du kannst einfach, du kannst es dir am Ende nochmal dann im Fernsehen später angucken, aber so schnell, wie man reden kann, kannst du nicht umschalten.
Nee, und was machen wir? Wir zeigen, wir zerstückeln den Spieltag.
Ja.
Ich gebe mal, vielleicht bezahlt Magenta ziemlich viel Kohle dafür, ist ja klar, die Kohle brauchen ja
auch der Fußball. Ich weiß nicht, ob Magenta der Einzige ist, also gibt ja, wie gesagt, mehrere Anbieter dafür, die den Fußball da übertragen.
Ja.
Aber grundsätzlich, wie gesagt, denke ich, ARD und ZDF werden die richtigen Ansprechpartner. Ein Spiel wird ja wohl im DSF gezeigt. Mhm. Im Sport 1. Ja. Wird im Öffentlich-Rechtlichen. Also die haben auch Zugriff darauf. Insofern ist die Telekom nicht der einzige Anbieter. Mhm. Aber ich könnte mir eben vorstellen, das wäre natürlich für Max Jakob Ost schwieriger, weil er jetzt kann er alle Spiele einzeln gucken. Dann müsste er sozusagen mehr oder weniger versetzt gucken. Aber ich glaube, er könnte damit auch leben.
Ja, ich glaube, aber die Rechtevergabe fängt ist ja, glaube ich, erst im Dezember wieder, oder? Mhm. Also bis dahin fließt noch ein bisschen Wasser die Spree runter, aber
Die Havel auch.
Die Havel auch und der Saale und Elbe, aber es muss sich da einfach was ändern, weil wenn ich ein Premium-Produkt haben will, muss ich dafür sorgen, dass es ein Premium-Produkt werden kann. Und das kann ich nicht, wenn ich zerstückle und da von Montag bis Sonntag jeden Tag eine Mannschaft spielen lasse. Das wird so nicht funktionieren. So kriege ich kein Premium-Produkt hin.
Ja, wie gesagt, dann macht ja FTV macht es ja schon gut. Die machen immer wieder Exklusivinterviews mit den Spielerinnen. Das müsste natürlich auch, so wie bei den Männern passieren, auch im Fernsehen passieren, dass man mal so zumindest in der Mediathek irgendwas finden könnte. Being Eileen Pöse beispielsweise. Also diese zeigen, wo sie herkommen, wie sie sich entwickelt haben. Also die Menschen sozusagen hinter dem Spiel zeigen und die Geschichten erzählen, wie das immer so schön heißt, da rundherum und bekannt machen. Mhm. Gut.
Ja. Wir sind, glaube ich, am Ende und ich kann nur sagen, alle ihr da draußen, wenn ihr Meinungen habt, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr irgendwas loswerden wollt.
Wir haben eine Idee, wir können es ja schon mal ein bisschen anklingen lassen. Tim Pritloff weilt in Südafrika, hat die Alte Försterei 2 besucht und wir haben uns verständigt, dass wir, wenn er wieder zurückkommt, er hat da 37 Grad im Schatten, wir hier minus 5, das sind 40 Grad Unterschied, wenn er sich ein bisschen akklimatisiert hat, dann würde er gerne mal vorbeikommen, ein bisschen darüber erzählen und da hat er auch ein tolles Interview geführt, wie heißt er? Vorhin wusste ich es noch, jetzt ist mir entfallen.
Mit dem
Besitzer von der Alten Försterei 2.
Der hat Straußenfarm.
Genau, der hat eine Straußenfarm gegründet, genau. Ja, ist egal, wollen wir nicht ausdehnen. Da würden wir uns darüber mal unterhalten, das ist so eine Idee, dass wir Tim einladen und darüber mal sprechen, wie da aussieht und mal mit Augenzeugen reden. Und was ich so gehört habe, hat da die Stiftung sehr viel mit drin gebracht. Also das ist wirklich ein tolles Projekt geworden.
Und ihr könnt alle das Projekt unterstützen, kauft euch eine Dauerkarte von der Alten Försterei 2. Es wird wahrscheinlich kaum einer hinkommen zu jedem Spiel, aber eine Dauerkarte, ich glaube, für 40 Euro. Und ihr könnt da unten vieles Gutes tun, wenn ihr euch eine Dauerkarte kauft. Geht mal, guckt mal im Internet unter Alter Försterei 2.
Das wird ja dann Tim erzählen, das brauchen wir jetzt nicht ausatmen. Nee. Also habt eine schöne Woche. Freitag geht es schon weiter in der Alten Försterei, in Sonnabend in der Alten Försterei gegen Leverkusen und vorher gegen Köln. Also zweimal Aschermittwoch. Also die Leute, die da fasten dann schon. Mal gucken, wie das Rheinische so rüberkommt, wenn die Feierlichkeiten alle vorbei sind. Vielleicht haben wir ja nächstes Wochenende ein schönes, erfolgreiches Wochenende mal wieder mit 6 Punkten. Ich würde feiern.
Ich auch. Würde dann auch einen Schluck nehmen und nehme mich jetzt auch mal aus der Pulle und sage, habt einen schönen Abend, kommt gut durch die Welt und wir sehen uns und hören uns.
Bis dann. Bis dann. Tschüss.
technischen Gründen zurzeit nicht möglich. Bitte haben Sie etwas Geduld. Es besteht jedoch die Möglichkeit, den Zug zu verlassen. Achten Sie bitte beim Aussteigen auf Ihre Trittsicherheit und den Straßenverkehr.
Unsere Mannschaft, unser Stolz, unser Feind.